Das Präparat. Die beiden Freunde saßen an einem Eckfenster des Cafés Radetzky und steckten die Köpfe zusammen. Er ist fort, heute Nachmittag mit seinem Diener nach Berlin gefahren. Das Haus ist vollkommen leer. Ich komme soeben von dort und habe mich genau überzeugt. Die beiden Perser waren die einzigen Bewohner. Also ist er doch auf das Telegramm hereingefallen. Darüber war ich keinen Moment im Zweifel. Wenn er den Namen Fabio Marini hört, ist er nicht zu halten. Wundert mich eigentlich, denn er hat doch Jahre mit ihm zusammengelebt, bis zu seinem Tode. Was könnte er da noch Neues über ihn in Berlin erfahren? Oh, Professor Marini soll ihm noch vieles geheim gehalten haben. Er hat es selbst so gesprächsweise fallen lassen, ungefähr vor einem halben Jahr, als unser guter Axel noch unter uns war. Ist denn tatsächlich etwas Wahres an dieser geheimnisvollen Präparationsmethode Fabio Marinis? Glaubst du wirklich so fest daran, Sinclair? Von Glauben kann hier gar keine Rede sein. Mit diesen Augen habe ich in Florenz eine von Marini präparierte Kindesleiche gesehen. Ich sage dir, jeder hätte geschworen, dass das Kind bloß schlafe. Keine Spur von Starre, keine Runzeln, keine Falten, sogar die rosa Hautfarbe eines Lebendigen war vorhanden. Du denkst, der Perser könnte wirklich Axel ermordet und... Das weiß ich nicht, Ottokar. Aber es ist unser beider Gewissenspflicht, uns Sicherheit über Axels Schicksal zu verschaffen. Was, wenn er damals durch irgendein Gift bloß in eine Art Totenstarre versetzt worden wäre? Gott, wie habe ich auf dem Anatomischen Institut den Ärzten zugeredet, sie angefleht, noch Wiederbelebungsversuche zu machen? Was wollen Sie denn eigentlich, hieß es. Der Mann ist tot, das ist klar, und ein Eingriff an der Leiche ohne Erlaubnis des Dr. Darascheko ist unzulässig. Und sie wiesen mir den Kontrakt vor, in dem ausdrücklich stand, dass Axel dem jeweiligen Inhaber dieses Schreibens seinen Körper nach dem Tode verkaufe und dafür bereits am so und sovielten 500 Gulden in Empfang genommen und quittiert habe. Nein, und so etwas hat in unserem Jahrhundert noch Gesetzeskraft. So oft ich daran denke, fasst mich eine namenlose Wut. Der arme Axel. Wenn er eine Ahnung gehabt hätte, dass dieser Perser sein wütendster Feind der Besitzer des Kontraktes sein könne. Er war immer der Ansicht, das Anatomische Institut selbst, und konnte denn der Advokat gar nichts ausrichten? Alles umsonst. Nicht einmal das Zeugnis des alten Milchweibes, dass Darascheko einmal in seinem Garten bei Sonnenaufgang den Namen Axels so lange verflucht habe, bis ihm im Paroxysmus der Schaum vor den Mund getreten sei, wurde beachtet. Ja, wenn Darascheko nicht europäischer Medizinedoktor wäre. Wozu aber noch reden? Willst du mitgehen oder nicht, Ottokar? Entschließe dich. Gewiss will ich, aber bedenke, wenn man uns erwischt, als Einbrecher. Der Perser hat einen tadellosen Ruf als Gelehrter. Der bloße Hinweis auf unseren Verdacht ist doch, weiß Gott, kein plausibler Grund. Nimm es mir nicht übel, aber ist es wirklich ganz ausgeschlossen, dass du dich geirrt hast, als du Axels Stimme vernahmst? Fahre nicht auf, Sinclair, bitte. Sage mir noch einmal genau, wie das damals geschah. Warst du nicht vielleicht schon vorher irgendwie aufgeregt? Aber gar keine Spur. Eine halbe Stunde früher war ich auf dem Hradschin und sah mir wieder einmal die Wenzelskapelle und den Veitsdom an, diese alten, fremdartigen Bauten mit ihren Skulpturen wie aus geronnenem Blut, die immer von Neuem einen so tiefen, unerhörten Eindruck auf unsere Seele machen, und den Hungerturm und die Alchemistengasse. Chitrakarna, das vornehme Kamel. »Betsy, was ist das eigentlich, Bushido?« fragte der Panther und spielte Eichel Ass aus. »Bushido, brummte der Löwe zerstreut. »Bushido.« »Na ja, Bushido«, ärgerlich fuhr der Fuchs mit einem Trumpf dazwischen, »was Bushido ist.« Der Rabe nahm die Karten auf und